Grüße euch herzlich an diesem Sonntagmorgen. Ich habe heute Morgen als Thema Hören und Tun. Es steht in Jakobus 1, Vers 22 bis 25 in unserer Bibel auf der Seite 399, dass ihr schneller findet. Ich lese Jakobus 1, 22 bis 25. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, damit ihr euch selbst betrüget. Denn so jemand ist ein Hörer des Worts und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leiblich Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er von Stund an davon und vergisst, wie er gestaltet war. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, derselbige wird selig sein in seiner Tat. Jesus sagt uns in Lukas 6, 46, was heißt er mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Ein großes Problem von uns Christen. Wir wissen, was Gott von uns möchte, aber wir tun es nicht. Und hier steht, damit betrügen wir uns selber und wir brauchen uns nicht wundern, warum unser Christsein so kraftlos und so leer ist, weil wir einfach nicht das tun, was Gott von uns möchte. Deshalb fordert uns Jakobus heute Morgen auf, dass wir Täter des Wortes sind. Natürlich, bevor wir tun, müssen wir hören. Ich muss ja wissen, was im Wort Gottes steht, was er von mir haben möchte. Und deshalb sind wir heute Morgen hier, dass wir auf Gottes Wort hören. Aber wenn wir das Wort Gottes dann gehört haben, dann ist es wichtig, dass wir es in die Tat umsetzen. Sonst betrügen wir uns selber. Weil wir dann ein Christsein leben, das ohne Kraft ist und ohne die Freude, die uns Jesus schenken möchte. Deshalb erwartet die Bibel, dass wir das, was wir in ihr lesen oder aus ihr heraus hören, auch im Alltag umsetzen. Die Frage ist natürlich, was steht in der Bibel? Es ist ein dickes Buch. Ich soll hören und tun. Da ist es gut, dass uns Jesus eine Zusammenfassung hinterlassen hat, wo er in wenigen Sätzen beschreibt, was Gott von uns möchte. Die Zusammenfassung der Bibel finden wir in Matthäus 22, Vers 37 bis 40. Jesus aber sprach zu ihm, du sollst lieben Gott deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hange das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, in diesen beiden Geboten ist die ganze Bibel zusammengefasst. Zuerst sollen wir Gott von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit allem, was wir sind und haben, lieben. Das heißt, wir sollen Gott den höchsten, obersten Platz in unserem Leben einräumen. Unser ganzes Leben soll auf ihn ausgerichtet sein. Er soll an erster Stelle kommen. Er soll im Zentrum stehen, Deshalb sagte auch Jesus in Matthäus 6, 33, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Jeder, der das ernst nimmt, wird feststellen, dass das gar nicht möglich ist. Weil ich selber so im Zentrum meines Lebens stehe, dass Gott immer eine untergeordnete Rolle spielen muss. Egal, was ich anpacke, egal, was ich tue, meine Anliegen stehen immer im Mittelpunkt. Und Gottes Anliegen kommen danach. Das kommt daher, weil wir von der Sünde so zerstört sind. Deshalb brauchen wir Gottes Hilfe, um das umzusetzen, was uns die Bibel lehrt. Das heißt, Gott muss uns helfen, dass wir ihn lieben können. Unsere eigene Liebe reicht nicht. Es ist ja so, an einem Tag klappt es vielleicht einigermaßen mit der Liebe zu Gott, aber dann bin ich enttäuscht, dass Gott nicht das tut, was ich haben möchte. Und dann wende ich mich von ihm ab, weil ich selber eben doch der Mittelpunkt des Lebens bin. Meine Liebe ist von der Sünde zerstört, vergänglich, unbeständig. Und weil Gott es wusste, dass wir so von der Sünde zerstört sind, deshalb hat er uns seinen Sohn Jesus Christus geschickt. Jesus starb am Kreuz für unsere Schuld und Sünde. Er ist am dritten Tag auferstanden von den Toten und er lebt und er macht uns das Angebot von Vergebung und ewigem Leben. Und er möchte, dass wir ihn um Vergebung unserer Schuld bitten und ihn annehmen. Deshalb lesen wir in Johannes 1, 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die in seinen Namen glauben. Wer Jesus aufnimmt, ist ein Kind Gottes. Wer Buße tut über seiner Sünde und Jesus annimmt, Jesus einlädt in sein Leben, der erfährt die Kraft Gottes. Und weil Jesus uns die Macht gibt, die Ausrüstung gibt, Gottes Kinder zu werden, deshalb wird Jesus danach das Zentrum meines Lebens. Denn mit der Bekehrung bekomme ich den Geist Gottes und damit zieht die Gegenwart Gottes in unser Leben ein. Deshalb weißt du sofort auch nach der Bekehrung, dass du ein Kind Gottes bist und zu Jesus gehörst. In Römer 8, 16, ich habe letzten Sonntag auch den Vers gelesen, derselbige Geist, hier ist der Geist Gottes gemeint, gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, der Geist Gottes macht uns klar, wenn wir uns bekehrt haben, dass wir zu Jesus gehören. Wer keine Bekehrung erlebt hat, kann sich nicht vorstellen und kann es nicht nachvollziehen, was mit diesem Geist Gottes gemeint ist. Aber mit meiner Bekehrung merke ich, dass Jesus in mein Leben einzieht. Und dann ist die Grundlage dafür gelegt, dass ich ihn lieben kann. Deshalb ist das Erste, was ein Täter des Wortes sein muss, er muss bekehrt sein. Er muss Jesus als seinen Retter und Herrn angenommen haben. Sonst ist das Wort Gottes sowieso eine totale Überforderung. Das geht gar nicht. Erst wenn Gott mir gezeigt hat, dass er mich liebt, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, dann kann ich ihn wieder zurücklieben. Denn Gott starb an meiner Stelle für meine Sünde am Kreuz auf Golgatha. Mehr Liebe konnte Gott in unser Leben nicht investieren, als dass er sein Leben für uns hingab. Und wenn wir uns dieser Liebe öffnen, dann weckt das in uns die Gegenliebe. Allerdings wissen wir, die wir schon lange Christen sind, ganz genau, dass diese Liebe nur wachsen kann, wenn wir die Beziehung zu Gott pflegen. Deshalb sagt Paulus in Galater 5, 16, ich sage euch aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, lebt in einer engen Beziehung zu Jesus, damit die Sünde keine Macht in eurem Leben hat. Und diese Beziehung zu Jesus, die braucht zwei Dinge. Wir wissen das, Bibellesen und Gebet. Das ist das Allerwichtigste, um im Glauben zu wachsen. Psalm 119, Vers 11, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wider dich sündige. Wenn ich Gottes Wort einpräge, wenn ich Verse im Kopf habe, sie auswendig lerne, wenn ich mich damit beschäftige, dann verändert das tatsächlich mein Herz, mein ganzes Leben. Und dann das Gebet, Matthäus 26, Vers 41, wachet und betet, dass er nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Meine Liebe zu Gott hängt ganz eng von meiner Beziehung zu Jesus ab. Von dem, wie ich mir Zeit nehme zum Gebet und Bibellesen, zur Gemeinschaft mit anderen Christen. Und nachdem wir Gott lieben, sollen wir auch unseren Nächsten lieben. Das sagte ja Jesus in der Zusammenfassung der Bibel. Wer sind denn unsere Nächsten? Sind zum Beispiel unsere Eltern. Niemand hat sich seine Eltern ausgesucht. Wir haben sie einfach bekommen. Oder andersrum, sie haben uns bekommen. Dann sind da meine leiblichen Geschwister. Auch die hat Gott in mein Leben gestellt. Oder eine Person, die sehr wichtig ist, wenn wir verheiratet sind, unserer Ehepartner, auch der ist unser Nächster. Und dann sind es die Glaubensgeschwister in der Gemeinde. Interessant ist übrigens, die Bibel spricht nicht von Glaubensfreunden. Sie spricht von Glaubensgeschwistern, von Brüdern und Schwestern. Jesus sagt in Markus 3, 35, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Auch die Glaubensgeschwister können wir uns nicht aussuchen. Wir können uns nicht aussuchen, wer in die Gemeinde kommt und wer nicht kommt, weil Gott es macht. Oder die Kollegen am Arbeitsplatz, auch das sind unsere Nächsten oder unsere Nachbarn. Die Nächsten hat Gott in unser Leben gestellt und jetzt sollen wir diesen Leuten mit Liebe begegnen. Und der in uns wohnende Christus ist die Befähigung oder die Ausrüstung, dass ich den Nächsten lieben kann. Jesus befähigt uns, andere zu lieben. Und es liegt nicht an meiner Anstrengung, ob ich andere lieben kann. Und es ist auch nicht das Verhalten des anderen, das meine Liebe weckt, sondern Jesus versetzt mich in die Lage, andere zu lieben und sie anzunehmen. Jesus befähigt mich, anderen zu zeigen, dass sie wertvoll sind für mich. Wir sehen also, das Wort Gottes zeigt uns, was wir tun sollen. Und Jesus befähigt uns, das umzusetzen. Denn aus uns selbst heraus wäre das unmöglich. Ich lese uns nochmal Jakobus 1, Vers 23. So jemand ist ein Hörer des Wortes und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leiblich Angesicht im Spiegel beschaut. Denn nachdem er sich beschaut hat, geht er von Stund an davon und vergisst, wie er gestaltet war. Ein schönes Bild. Wir schauen uns im Spiegel an. Dann wenden wir uns ab. Und wenn ich euch jetzt ein Blatt Papier geben würde und ich euch auffordern würde, euch zu zeichnen, ich bin mir sicher, das, was da herauskommt, das kann ich später nicht erkennen. Der Vergleich, den die Bibel hier verwendet, ist sehr interessant. Wir schauen uns im Spiegel an und dann vergessen wir, wie wir ausgesehen haben. Es ist ja so, ihr kennt es, diese Straßenkünstler, die ein Porträt von uns zeichnen. Da musst du dich daneben setzen und die gucken immer hin und her, immer zwischen dem Bild, geht immer hin und her. Sonst kommt das, hängt da nichts Gescheites raus. Genauso ist es, wenn ich Gottes Wort höre und es nicht tue. Wenn ich es höre und nicht tue, dann vergesse ich das Wort Gottes wieder. Und hier ist etwas ganz Wichtiges gesagt. Nur durch das Hören verändert sich in meinem Leben noch gar nichts. Ich kann riesiges biblisches Wissen haben, aber das verändert mein Leben nicht. Erst wenn ich versuche, es zu tun, was ich weiß, dann wird mein Leben verändert. Wenn ich das Wort Gottes nur höre, dann kann es sein, dass mich das Gehörte gar nicht weiter bewegt. Ich setze es gar nicht um. Achte mal darauf, wie viele Christen das Wort Gottes hören. Vielleicht lesen sie es auch noch. Und dann gehen sie lieblos mit ihrem Ehepartner um. In der Bibel gibt es 3 Stellen, wo wir Männer aufgefordert werden, dass wir unsere Frauen lieben sollen. Epheser 5, 25, Kolosser 3, 17, 1. Petrus 3, 7. Und trotzdem, obwohl wir das wissen, gehen wir lieblos mit unseren Frauen um. Wahrscheinlich liegt es an den Frauen, weil sie einfach komisch sind. Aber diese Aufforderung gilt auch für komische Frauen. Es ist sogar so, 1. Petrus 3, 7 steht, dass unsere Gebete verhindert werden, wenn wir unsere Frauen nicht lieben und ehren. Die Bibel meint ja immer das, was sie sagt. Und es ist unsere Aufgabe, Gottes Wort umzusetzen. Und wenn ich Gottes Wort nicht umsetze, dann ist es so, als hätte ich es nie gehört. Denn das, was ich nicht tue, rückt derart weit in den Hintergrund in meinem Alltag, dass man den Eindruck hat, ich habe das gar nie gelesen. Ich vergesse, was ich gehört habe im Alltag, wenn ich nicht bereit bin, es in der Kraft Gottes umzusetzen. Sicher sagen wir, das ist ja immer das gleiche Muster, nicht ich bin das Problem, sondern der andere ist das Problem. Wenn ich auf mich sehe, wäre ich geistlich gesehen schon viel, viel weiter. Aber ich habe so komische Nächste um mich herum. Die anderen sind das Problem. So ist es immer. Denn wenn ich das Wort Gottes nicht umsetze, dann verschiebe ich das Problem auf die anderen. So wie bei Adam und Eva, da war es auch schon so. Der andere ist das Problem. Ich würde mich eigentlich korrekt verhalten, aber der andere ist so schwierig, mit dem kann ich einfach nicht auskommen. So schnell schieben wir das weg, wenn wir Gottes Wort nicht umsetzen wollen. Und wir vergessen, was die Bibel sagt. Denn Jesus will uns befähigen, das Wort Gottes umzusetzen. Und deshalb sagt er in Jakobus 1, Vers 25, wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin beharret und nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, derselbige wird selig sein in seiner Tat. Hier ist ein interessantes Wort. Hier ist vom vollkommenen Gesetz der Freiheit die Rede. Wie verstehen wir das? Wenn wir gläubig geworden sind und Jesus als Retter und Herrn angenommen haben, dann sind wir juristisch gesehen frei gemacht von der Herrschaft der Sünde und von der Herrschaft Satans. Wir sind frei. Wir finden das auch in Römer 6, Vers 11. Also auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebet Gott in Christo Jesu, unserem Herrn. So lasset nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, ihm Gehorsam zu leisten in euren Lüsten, in seinen Lüsten. Auch begebet nicht der Sünde eure Glieder zu Waffen der Ungerechtigkeit, sondern begebet euch selbst Gott, als die da aus den Toten lebendig sind, und eure Glieder Gott zu Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen können über euch, sintemal ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Durch Jesus, so steht es hier, sind wir von der Herrschaft der Sünde und Satans befreit. Deshalb redet Jakobus in Kapitel 1, 25 vom vollkommenen Gesetz der Freiheit. Vollkommenen frei von der Herrschaft der Sünde und Satans. Ich bin frei von der Herrschaft Satans, frei von der Herrschaft der Sünde. Das heißt ganz praktisch, ich bin frei von Zornausbrüchen. Ich brauche nicht mehr einen Zornausbruch zu haben. Davon bin ich frei. Ich brauche nicht mehr mit jemandem im Streit zu liegen. Ich brauche nicht mehr neidisch auf andere zu sein. Jesus hat mich davon befreit. Er hat uns von noch viel mehr Dingen befreit. Wir lesen in Galater 5, 18 bis 22, wo es um die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes geht, der in jedem gläubigen Menschen lebt, was Jesus alles bei uns, wozu er uns alles befreit hat. Galater 5, 18, regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, als da sind, Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Streit, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch habe zuvor gesagt und sage nur noch zuvor, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Sünde bremst mich in meinem Leben und deshalb ist es für Christen, die in Sünde leben, so grauenhaft in der Sünde zu leben. Das nimmt dir alle Freude, allen Frieden. Dann ist alles kaputt in meinem Christsein. Sünde führt dazu, dass ich ständig unfrei bin. Ich bin gefangen in diesen Dingen, die in Galater 5 aufgezählt werden. Und jetzt sagt die Bibel, du bist frei von Satan und Sünde. Und wozu sind wir befreit? Um Gott zu dienen, um ihn zu lieben und dem Nächsten in Liebe zu begegnen. Ich lese nochmal Jakobus 1, 25. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin beharret und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, derselbige wird selig sein in seiner Tat. Hier geht es darum, dass wir nicht hören und vergessen, sondern tun. Aber wie sieht es denn mit unserem Tun aus? Wenn wir die Bibel lesen und dann feststellen, dass es ganz bestimmte Dinge gibt, die wir nicht tun sollen oder an denen man ablesen kann, dass wir unseren Herrn wirklich lieben. Wie sieht es dann aus? Wenn ich jemand wirklich lieb habe, dann habe ich Zeit für diese Person. Es ist doch bemerkenswert, wie viel Zeit Verliebte füreinander haben. Schaut euch an, wie lang die Telefongespräche sind, wie oft man sich trifft, wie viel Zeit man füreinander hat. Es ist unglaublich, wie viel Zeit diese Leute miteinander investieren und es scheint alles kein Problem zu sein. Warum? Weil sie sich lieben. Wenn ich jemand liebe, dann investiere ich Zeit für ihn. Das ist ganz normal. Genauso ist es mit der Beziehung zu Gott. Weil ich ihn liebe, deshalb investiere ich Zeit für ihn. Da ist es doch selbstverständlich, dass ich jeden Tag in der Bibel lese und bete. Das ist doch ganz normal. Ich muss doch einem Gläubigen nicht sagen, dass er täglich beten soll. Das wäre so, wie wenn ich jemand, der verliebt ist, sage, du musst jeden Tag mit einer Freundin telefonieren. Wenn man sowas sagt, dann stimmt etwas nicht. Ist doch sonnenklar, dass wenn man sich liebt, dass man dann im Gespräch bleibt. Und genau so ist es, wenn ich Gott liebe, dann investiere ich Zeit in die Beziehung. Ich habe Zeit zum Gebet. Weil ich Gott liebe, weil ich mich an der Gemeinschaft mit ihm freue. Wenn ich Verliebte zum Gespräch auffordern muss, dann stimmt die Liebe nicht. Wenn ich einen Christen dazu auffordern muss, dass er die Bibel liest, dass er betet, dann stimmt die Liebe nicht. Liebe zu Gott weckt in mir das Verlangen, mit ihm zu reden und die Beziehung mit ihm zu pflegen. Wer Gott liebt, hat Zeit zum Gebet. Und wenn ich Gott liebe, dann habe ich auch Zeit, seine Stimme zu hören. Ich werde die Bibel lesen. Ist doch sonnenklar und selbstverständlich, denn die Bibel spricht zu mir. Gott spricht durch mich oder spricht durch die Bibel zu mir. Und am besten lese ich jeden Tag in der Bibel. Und dann sage ich, bevor ich lese, was Samuel sagt in 1. Samuel 3,9, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und dann redet Gott durch sein Wort zu mir. Es gibt natürlich Tage, da lese ich die Bibel und es hat mir nicht viel gesagt. Aber es gibt Tage, da berührt mich das Wort Gottes so, dass ich eine tiefe Freude im Leben empfinde. Was ist das für ein Geschenk? Ich habe Gottes Wort, ich lese es und es spricht mich an. Mich, diesen unscheinbaren, sündigen Menschen. Was ist das für ein Wunder, dass Gott durch sein Wort zu mir redet und mich in Staunen bringt? Und ich nehme mir Zeit zum Bibellesen und zum Beten. Warum? Weil ich Jesus lieb habe, weil ich Gott liebe. Es ist eine Liebesbeziehung, in die ich mich investiere. Und was auch noch selbstverständlich ist, ich bin auch bereit, etwas für meinen Herrn zu tun. Kolosser 3, 23, alles was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Wir tun alles für Gott. Alles. Auch in unserem Beruf, wo wir stehen. Wir tun alles für Gott. Wir arbeiten so, als würden wir es für Gott tun. Das hat Auswirkungen auf unsere Arbeitskollegen, auf unsere Kunden. Wenn ich in die Schule gehe, gehe ich für Gott in die Schule. Wenn ich arbeite, arbeite ich für Gott. Wenn ich mit Menschen rede, dann rede ich für Gott mit den Menschen. Deshalb sind ja gläubige Leute immer fleißige Leute. Warum? Sie tun alles für Gott. Sie wollen ein Vorbild sein in dem, was sie tun. Alles soll zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes dienen. Und etwas, was auch noch sehr wichtig ist, ein wichtiger Gedanke, dadurch, dass der Satan keine Macht mehr über mein Leben hat und die Sünde keine Macht mehr über mich hat, bin ich frei von mir selber. Ich brauche nicht mehr das Zentrum zu sein. Ich bin frei, meinen Nächsten zu lieben. Auch wenn er mich nicht grüßt, auch wenn er mich nicht beachtet. Meine Liebe ist nicht abhängig von ihm. Wichtig ist, wie ich mit ihm umgehe, wie ich ihn liebe. Nur wer befreit ist von sich selber, der kann anderen in Liebe begegnen, egal wie die anderen sich verhalten. Dann kann ich plötzlich meinen Eltern in Liebe begegnen, obwohl sie vielleicht in meiner Erziehung so manches nicht richtig gemacht haben. Und wenn sie älter werden, kann ich sie mit Liebe überschütten und sie auf den letzten Jahren ihres Lebens begleiten. Warum? Epheser 6, 2 bis 3, Ehre Vater und Mutter. Das ist das erste Gebot, das Verheißung hat, auf das dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Und weil wir von uns selber befreit sind, deshalb können wir auch unserem Ehepartner mit Liebe begegnen, weil Jesus uns dazu hilft. Ich kann freundlich und zuvorkommend mit meinem Ehepartner reden. Ich kann ihm zeigen, wie dankbar ich bin, dass ich ihn habe. Ich kann ihm sagen, was ich toll an ihm finde. Ich kann ihm anerkennende Worte geben. Und wenn ich meinen Partner verletzt habe, dann kann ich mich entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Warum tun wir das? Weil wir den anderen lieb haben. Und weil es wichtig ist. Liebe hat immer praktische Auswirkungen. Denn wenn ich die Liebe zum anderen in meinem Herzen habe, dann helfe ich ihm. Dann versuche ich ihm die Wünsche zu erfüllen, die er hat, mir Zeit zu nehmen für ihn. Und wenn ich die Liebe Jesu im Herzen habe, dann zeigt sich das auch in meinem Verhältnis gegenüber anderen Gläubigen in der Gemeinde. Es ist doch klar, dass ich vor den anderen bete. Warum? Weil ich ihn liebe. Meine Brüder und Schwestern sind mir wichtig in der Gemeinde. Deshalb lege ich sie und ihre Anliegen meinem Gott hin. Warum? Weil ich sie liebe und mich freue, mit ihnen zusammen zu sein. Liebe bringt Opfer für andere. Liebe kann Opfer bringen für andere. Liebe investiert sich in andere. Und Liebe zeigt sich auch daran, dass ich den anderen ermutigen kann. Da merke ich, einer ist niedergeschlagen oder hat sonst ein Problem. Und ich mache ihm Mut. Ich sage, ich bete für dich. Oder ich bete mit ihm und ich helfe ihm. Liebe opfert sich für andere. Liebe zeigt sich auch daran, dass ich bereit bin, mitzuarbeiten. Vor allem, wenn ich Liebe zu den Menschen habe, die Jesus nicht kennen. Das ist ganz normal. Und ich bete für sie Menschen. Und ich bitte sie, in den Gottesdienst zu kommen. Und ich begleite sie. Und versuche sie zu Jesus zu führen. Warum? Aus Liebe. Nicht, weil ich das muss oder weil es zum Christsein gehört. Sondern weil die Liebe Jesu in mir ist. Die Liebe Jesu drängt mich, anderen von ihm zu erzählen. Und dann steht hier etwas, über das wir nur staunen können. Denn wenn wir von uns frei sind und den anderen lieben können, dann sind wir glückliche Menschen. Ich lese nochmal Jakobus 1,25. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin beharret und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, derselbige wird selig sein in seiner Tat. Das heißt, wenn wir in dieser Freiheit von Sünde und Satan beharren oder bleiben und Gottes Wort wirklich tun, dann sind wir selig in dieser Tat. Selig meint glücklich, fröhlich, zufrieden, gesegnet. Es macht dich unendlich glücklich, für andere da zu sein. Und warum sind wir glücklich? Weil wir das tun, was Gott von uns erwartet, wenn wir so leben. Wenn wir Gottes Wort hören und tun, dann tun wir das, was Gott von uns erwartet. Und das gibt immer ein sinnerfülltes Leben. Wer Zeit in die Beziehung mit Gott investiert, wer Zeit in die Liebe zum Nächsten investiert, der tut genau das, was Gott von ihm erwartet. Wer seinen Beruf ausübt mit Freuden, weil er alles für Gott tut, der ist glücklich in seinem Beruf, weil er alles, was er tut, für Gott tut. Er ist glücklich, weil er das macht, wozu Gott ihn geschaffen hat. Das macht dich froh und glücklich. Und außerdem ist es so, dass wenn du so lebst und Gott liebst und die Nächsten liebst, dass es immer wieder Zeiten gibt, wo du ganz besonders von der Liebe Gottes berührt wirst. Ich denke, jeder, der Christ ist, der kennt es. Da knie ich nieder und bete zu meinem Herrn. Und ich danke ihm für seine Liebe und Treue. Ich danke ihm für alles, was er in mein Leben investiert hat. Und ich weiß nicht, wie ich ihm danken soll. Er war so gut zu mir. So unverdient gut. Er hat mich durch so viele Höhen und Tiefen begleitet. Ich kann es nicht fassen, wie gut Jesus zu mir war. Es ist die unverdiente Liebe und Treue Gottes, die er in mich investiert hat. Ist es nicht wunderbar? Umso trauriger ist es, wenn Menschen enttäuscht sind von Gott. Sie klagen und jammern, weil in ihrem Leben so viel schief gelaufen ist. Solchen Menschen wollen wir ermutigen, sich an die Liebe Gottes zu erinnern, wie sehr er sie geführt und geliebt hat, wie er sie geleitet hat. Und noch etwas, wenn wir mit so einer Liebe leben, in der Kraft Jesu in so einer Liebe leben, dann entsteht eine wunderbare Atmosphäre. Das macht alle anderen um mich herum glücklich. Kennen wir das? Wenn wir hart und trau miteinander umgehen, dann entsteht kein Glück und keine Freude. Das ist logisch. Wenn wir uns aber in Liebe begegnen, dann entsteht eine von Gott gewirkte Atmosphäre. Die macht alle glücklich. Und wenn wir in der Gemeinde den anderen mit Liebe begegnen, ihn ermutigen, ihm helfen, zur Seite stehen, das macht ihn glücklich. Ich kenne solche Phasen, wo es Leute gab, die mich ermutigt haben. Mutmacher sollen wir sein. Und dann erlebe ich, wie ich anderen Mut machen und die anderen mir auch Mut machen. Und dann empfinde ich ein ganz tiefes Glück in dieser Beziehung. Und wenn ich dann noch miterlebe, dass Menschen Jesus finden, dass Jesus Buße tun und Jesus annehmen, dann ist mein Glück nicht zu übertreffen. Also ich weiß nicht, habt ihr das schon erlebt? Leider viel zu selten, dass du mit jemandem betest und er Jesus annimmt. Was für eine Freude, wenn sich einer bekehrt. Etwas Schöneres gibt es nicht auf dieser Welt. Ich war diese Woche auf einer Beerdigung von einer alten Tante, die gläubig war. Trotz aller Trauer war eine Riesenfreude und Zuversicht auf dieser Beerdigung. Sie hat Jesus lieb gehabt. Und wir werden uns im Himmel wiedersehen. Mehr Hoffnung gibt es nicht. So etwas macht unendlich glücklich. Es steckt eine ungeheure göttliche Kraft in dem Wissen, dass wir einmal Jesus im Himmel begegnen werden. 2. Korinther 5, Vers 1. Wir wissen aber, so unser irdisches Haus dieser Hütte zerbrochen wird, dass wir einen Bau haben von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Wir haben unsere Heimat im Himmel und Gott hat eine Wohnung für uns bereitet. Und wir wissen, dass wir uns mit all denen treffen werden, die mit uns Jesus lieb haben. Und es gibt nichts Schöneres, als anderen zu helfen, in die Ewigkeit zu kommen. Andere in den Himmel mitzunehmen, das ist eigentlich unsere zentrale Aufgabe. Und es ist mein Gebet, dass Gott uns schwache Menschen nutzt, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Und warum tun wir das? Weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Er hat uns alles vergeben. Seine Liebe überwindet alle Grenzen, sogar den Tod. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Liebe ist kein Gesetz, das wir uns auferlegen. Wer behauptet, dass er Gottes Liebe und Nächstenliebe nur aus Pflichtgefühl macht, der hat nichts verstanden. Was ich tue, das tue ich aus Liebe zu Gott. Ich liebe Gott und deshalb habe ich Zeit für ihn. Wenn wir das verstanden haben, dann tue ich alles, was ich tue für Jesus. Alles. Kolosser 3, 23, alles, was er tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen. Alles, was er tut, in meinem Beruf, in meinem Haushalt, in meiner Arbeit, alles tue ich für Jesus. Und das erfüllt mein Leben und das macht mich unendlich glücklich. Und am Ende können wir nur staunen, was Gott auch unser Leben gemacht hat. Und dann können wir uns für den Nächsten investieren. Wir haben Zeit für andere, Zeit für unsere Familie, Zeit für unseren Ehepartner, Zeit für unsere Gemeinde, Zeit für den Nächsten. Und die Quelle für alles, was wir tun, liegt in Jesus, in der Beziehung zu ihm. Sie liegt niemals bei uns, die Quelle dafür. Denn Jesus hat mich befreit von der Macht der Sünde und von mir selber, damit ich die anderen lieben kann. Und er verändert mich, wenn ich ihm Raum gebe, wenn ich mich mit seinem Wort beschäftige, wenn ich im Gebet bleibe. Und je mehr ich Gottes Wort höre und tue, desto glücklicher werde ich. Das steht in Gottes Wort. Je mehr ich Gottes Wort höre und tue, desto glücklicher werde ich. Der wird selig sein in seinem Tun, haben wir gelesen. Und das wünsche ich jedem von uns, das wünsche ich euch und mir. Ein Leben voller Glücklichkeit, weil wir für Jesus leben. Nicht mehr für uns selber. Das ist nur möglich, wenn wir mit Jesus eng verbunden sind. Wie in Johannes 15, wo vom Weinstock und den Reben die Rede ist. Ohne Jesus können wir nichts tun, aber mit ihm sind wir die Quelle des Lebens, weil er in uns lebt. Dieses Leben ist nur möglich, wenn Jesus uns erfüllt, wenn Jesus in uns lebt, wenn wir Jesus angenommen haben, wenn wir den Geist Gottes haben und es zulassen, dass er uns schrittweise verändert. Ich möchte noch mal zum Schluss unseren Text lesen. Jakobus 1, Vers 22. Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, damit ihr euch nicht selbst betrüget. Denn so jemand ist ein Hörer des Worts und nicht ein Täter. Der ist gleich einem Mann, der sein leiblich Angesicht im Spiegel beschaut. Nachdem er sich beschaut hat, geht er von Stund an davon und vergisst, wie er gestaltet war. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin beharret und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, derselbige wird selig sein in seiner Tat. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir wissen so viel und tun so wenig und machen uns dabei selber unglücklich. So haben wir es heute gehört. Mach uns zu Tätern. Nicht nur zu Hörern, sondern zu Tätern. Dass wir umsetzen, was in deinem Wort steht. Dass wir die Gemeinschaft mit dir suchen. Dass wir in deinem Wort verhaftet sind. Dass wir beten und dich lieben und den Nächsten lieben. Mach uns zu Zeugen in dieser Welt. Und wir bitten dich, dass noch viele Menschen dich kennenlernen. Amen.